Eines Abends, etwa eine Woche nachdem Colonel Brandon abgereist war, schien ihn seine Umgebung noch gefühlvoller zu stimmen als sonst. Und als Mrs. Dashwood zufällig erwähnte, sie plane das Cottage im Frühjahr umzubauen, verwehrte er sich heftig gegen jede Veränderung an einem Haus, das ihm ans Herz gewachsen sei und das er als Ideal empfinde. »Was?« rief er. »Dieses liebe Cottage umbauen? Nein, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Kein Stein darf diesen Mauern hinzugefügt, kein Zoll am Grundriss verändert werden, wenn es nach mir geht.« »Keine Angst«, erwiderte Mr. Ashwood. »Es wird nichts dergleichen geschehen. Für solche Unternehmungen wird meine Mutter niemals genug Geld haben.« »Da bin ich von Herzen froh«, rief er. »Möge sie immer arm bleiben, wenn sie ihren Reichtum nicht besser zu nutzen versteht.« »Danke, Willoughby. Aber Sie dürfen versichert sein, dass ich weder Ihre häuslich-heimatlichen Gefühle noch die eines anderen guten Freundes für irgendwelche Verschönerungen opfern würde. Verlassen Sie sich darauf. Falls bei meiner Abrechnung im Frühjahr überhaupt etwas übrig bleibt, lege ich diese Summe eher als totes Kapital beiseite, als sie für etwas auszugeben, das Ihnen so zuwider ist. Aber haben Sie dieses Haus wirklich so gern, dass Sie seine Mängel nicht erkennen?« »Ja«, sagte er. »Für mich ist es makellos. Mehr noch, ich halte es für die einzige Art von Gebäude, in der man glücklich sein kann. Und wenn ich reich genug wäre, würde ich Combe sofort abreißen und genau nach dem Vorbild dieses Cottages wieder aufbauen lassen.«
»Mit einer dunklen, engen Treppe und einer qualmenden Küche, vermute ich«, sagte Eleanor.
»Ja«, rief er unvermindert begeistert, »mit allem und jedem, was dazu gehört, ob zweckmäßig oder unzweckmäßig. Es dürfte sich in nichts unterscheiden. Dann, und nur dann unter einem solchen Dach, könnte ich vielleicht auch in Combe so glücklich sein, wie ich es in Barton Cottage war.«
»Ich könnte mir aber vorstellen«, erwiderte Eleanor, »dass Sie Ihr künftiges Haus auch dann so makellos fänden wie dieses hier, wenn Sie sich mit größeren Zimmern und einer breiteren Treppe abfinden müssten.«
»Es gibt sicher Umstände«, sagte Willoughby, »die mich dazu bringen könnten, es mehr zu schätzen als jetzt. Aber dieses Haus hier wird immer ein besonderes Recht auf meine Zuneigung haben, wie sie kein anderes beanspruchen kann.«
Mrs. Dashwood blickte voll Freude auf Marianne, deren schöne Augen vielsagend auf Willoughby gerichtet waren und deutlich verrieten, wie gut sie ihn verstand.
»Wie oft habe ich mir, als ich um diese Zeit vor einem Jahr in Allenham war, gewünscht, dass Barton Cottage bewohnt wäre«, fuhr er fort.
»Immer wenn ich in Sichtweite vorbeikam, bewunderte ich seine schöne Lage und fand es bedauerlich, dass niemand darin wohnte. Bei meinem nächsten Besuch auf dem Land hörte ich als erstes von Mrs. Smith, dass Barton Cottage vermietet sei, was ich nie vermutet hätte. Und sofort empfand ich Befriedigung und Neugier, was nur so zu erklären ist, dass ich bereits ahnte, welches Glück ich dort erleben würde.«
»So wird es wohl gewesen sein, nicht wahr, Marianne?« setzte er, an sie gewandt als leise Frage hinzu. Dann fuhr er im vorigen Ton fort: »Und dieses Haus wollen Sie ruinieren, Mrs. Dashwood? Sie würden es mit dem, was Sie für eine Verbesserung halten, nur seiner Schlichtheit berauben. Dieses freundliche Wohnzimmer, in dem wir uns kennenlernten und seither so viele glückliche Stunden miteinander verbracht haben, würden Sie zu einem gewöhnlichen Hausflur degradieren. Und damit würde jedermann den Raum, der bisher bequemer und behaglicher war als das großzügigste Zimmer auf Erden, nur möglichst rasch durchqueren.«
Wieder versicherte ihm Mrs. Dashwood, dass keine solche Veränderung geplant sei.
»Sie sind eine gute Frau«, erwiderte er herzlich. »Diese Zusage erleichtert mich. Tun Sie noch ein Übriges, und Sie werden mich glücklich machen. Versprechen Sie mir, dass nicht nur Ihr Haus dasselbe bleiben wird, sondern dass ich auch Sie und die Ihren so unverändert vorfinden werde wie Ihr Heim und Sie mich immer mit dem Wohlwollen betrachten, das mir alles in Ihrer Umgebung so lieb und teuer gemacht hat.«
Das versprach sie gern. Und Willoughbys Verhalten an diesem Abend kündete von seiner Gemütsbewegung und seinem Glück.
»Sehen wir Sie morgen zum Dinner?« fragte Mrs. Dashwood, als er sich verabschiedete. »Für den Vormittag kann ich Sie nicht einladen, denn da müssen wir nach Barton Park Lady Middleton besuchen.« Er versprach, um 4 Uhr bei ihnen zu sein. Kapitel 15.
Begleitet von zweien ihrer Töchter besuchte Mrs. Dashwood am nächsten Tag Lady Middleton. Nur Marianne wollte nicht mitkommen und entschuldigte sich unter dem fadenscheinigen Vorwand, sie habe zu tun. Und ihre Mutter, die daraus folgerte, dass Willoughby ihr am Abend zuvor versprochen hatte, sie aufzusuchen, während die anderen fort waren, war völlig einverstanden, dass sie zu Hause blieb. Als sie aus Barton Park zurückkehrten, warteten Willoughbys Zweispänner und sein Kammerdiener vor dem Cottage. Und Mrs. Dashwood war überzeugt, dass sie richtig vermutet hatte. Im ersten Moment war auch wirklich alles so, wie sie es vorausgesehen hatte. Doch als sie das Haus betrat, sah sie, was ihr kein Blick in die Zukunft verraten hatte. Kaum waren sie im Flur, als Marianne aus dem Wohnzimmer geeilt kam, offenbar todunglücklich, das Taschentuch an die Augen gedrückt und ohne auf sie zu achten die Treppe hinauflief. Verblüfft und erschrocken gingen sie sofort in das Zimmer, das Marianne soeben verlassen hatte, fanden aber nur Willoughby vor, der, auf den Kaminsims gestützt, mit dem Rücken zu ihnen dastand. Als sie eintraten, drehte er sich um und sein Gesicht verriet, dass die Gefühle, die Marianne überwältigt hatten, auch ihn heftig bewegten. »Ist ihr etwas passiert?« rief Mrs. Dashwood noch beim Eintreten. »Ist sie krank?« »Ich hoffe nicht«, erwiderte er, bemühte sich um eine heitere Miene und fügte mit einem gezwungenen Lächeln hinzu, »wenn hier jemand krank wird, dann wohl eher ich, denn ich habe eine schwere Enttäuschung erlitten.«
»Eine Enttäuschung?«
»Ja, ich kann meine Verabredung mit Ihnen nicht einhalten. Mrs. Smith hat mich heute Morgen spüren lassen, welche Macht reiche Leute über arme Verwandte haben, und mich in einer geschäftlichen Angelegenheit nach London geschickt. Soeben habe ich meine Aufträge entgegengenommen und mich aus Allenham verabschiedet. Und weil ich noch etwas Erfreuliches erleben wollte, bin ich hierher gekommen, um mich von Ihnen zu verabschieden.«
»Nach London? Und Sie fahren noch heute Vormittag?«
»Jetzt gleich.«
»Das ist höchst bedauerlich. Aber Mrs. Smith muss man gehorchen. Und allzu lang wird Ihr Auftrag Sie hoffentlich nicht von uns fernhalten.«
Er errötete, als er antwortete, »Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bald nach Devonshire zurückkehre. Ich statte Mrs. Smith nur einmal im Jahr einen Besuch ab.«
»Aber ist Mrs. Smith denn Ihre einzige Freundin? Ist Allenham das einzige Haus hier in der Gegend, in dem Sie willkommen sind? Schämen Sie sich, Willoughby, dass Sie überhaupt auf eine Einladung warten.«
Er wurde noch röter, schlug die Augen nieder und erwiderte knapp, »Sie sind zu gütig.« Mrs. Dashwood warf Eleanor einen bestürzten Blick zu. Auch Eleanor war verblüfft. Eine Weile schwiegen alle drei. Mrs. Dashwood war die Erste, die widersprach.
»Ich kann nur sagen, mein lieber Willoughby, dass Sie in Barton Cottage immer willkommen sind. Ich möchte Sie nicht zu sofortiger Rückkehr drängen. Nur Sie können beurteilen, wie weit dies Mrs. Smith genehm ist. Und in diesem Punkt werde ich weder Ihr Urteilsvermögen in Frage stellen, noch an ihrer Neigung zweifeln.«
»Meine derzeitigen Verpflichtungen«, erwiderte Willoughby verlegen, »sind so geartet, dass ich mir nicht vorgaukeln darf.« Er stockte. Mrs. Dashwood war zu verdutzt, um zu sprechen, und wieder folgte eine Pause. Diesmal wurde sie von Willoughby beendet, der mit einem matten Lächeln sagte, »Es ist sinnlos, weiter so herumzutrödeln. Was soll ich mich quälen und noch lange bei Freunden verweilen, deren Gesellschaft ich künftig nicht mehr genießen darf?« Damit verabschiedete er sich hastig von allen und ging hinaus. Sie sahen, wie er in seine Kutsche stieg, und eine Minute später war er außer Sichtweite. Mrs. Dashwood war zu aufgewühlt, um etwas zu sagen, und eilte aus dem Zimmer, um sich einsam und allein der Sorge und dem Schrecken hinzugeben, die dieser jähe Aufbruch verursacht hatte. Eleanor war mindestens ebenso beunruhigt wie ihre Mutter. Was da soeben geschehen war, erfüllte sie mit Angst und Misstrauen. Willoughbys Verhalten beim Abschied, seine Verlegenheit und gespielte Heiterkeit und vor allem sein Widerstreben, die Einladung ihrer Mutter anzunehmen, ein Sträuben, das so gar nicht zu einem Verliebten, so gar nicht zu ihm passte, verstörten sie über die Maßen. Erst fürchtete sie, dass er überhaupt nie ernste Absichten gehabt, dann wieder, dass er sich mit ihrer Schwester heftig gestritten hatte.
Marianne's unglücklicher Zustand, als sie aus dem Zimmer gelaufen war, ließ sich sehr wohl mit einem ernsthaften Streit erklären. Doch wenn sie bedachte, wie sehr Marianne ihn liebte, war ein Streit eigentlich unvorstellbar. Wie auch immer ihr Scheiden sich im Einzelnen abgespielt haben mochte, am Kummer ihrer Schwester bestand kein Zweifel. Und sie dachte zärtlich und mitleidig an das tiefe Weh, dem sich Marianne nun zu ihrer Erleichterung hingeben und das sie wahrscheinlich immer aufs Neue nähren und schüren würde, als hätte sie die Pflicht dazu. Nach etwa einer halben Stunde kehrte ihre Mutter zurück, mit geröteten Augen, doch nicht eigentlich bekümmert.
»Unser lieber Willoughby ist jetzt schon einige Meilen weit weg von Barton, Eleanor«, sagte sie, als sie sich an ihre Handarbeit setzte. »Wie schwer ihm wohl ums Herz ist auf dieser Reise?«
Es ist alles sehr merkwürdig, so plötzlich aufzubrechen. Das war offenbar eine ziemlich spontane Entscheidung. Dabei war er gestern Abend noch so glücklich bei uns, so fröhlich, so herzlich. Und jetzt eine 10-minütige Erklärung und dann war er auch schon weg, ohne die Absicht zu äußern, er werde wiederkommen. Es muss mehr geschehen sein als das, was er uns mitgeteilt hat. Er hat nicht gesprochen, hat sich nicht verhalten wie sonst. Diesen Unterschied wirst du genauso bemerkt haben wie ich. Was könnte es sein? Ob sie gestritten haben? Warum hätte er sich sonst so gesträubt, deine Einladung anzunehmen?
Es fehlt ihm nicht am Willen, Eleanor, das habe ich deutlich gesehen. Es stand nicht in seiner Macht, sie anzunehmen. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht und kann alles, was mir anfangs ebenso merkwürdig vorkam wie dir, genau erklären.
So? Tatsächlich?
Oh ja. Mir erscheint meine Deutung äußerst schlüssig. Aber dich, Eleanor, wird sie nicht zufriedenstellen, weil du immer gern an allem zweifelst. Doch ich lasse mir meine Sicht der Dinge von dir nicht ausreden. Ich bin überzeugt, dass Mrs. Smith Verdacht geschöpft hat, seine Liebe zu Marianne missbilligt. Vielleicht, weil sie anderes mit ihm vorhat und ihn deshalb unbedingt aus dem Weg schaffen will und dass die geschäftlichen Angelegenheiten, die er für sie erledigen soll, als Vorwand dienten, ihn fortzuschicken. Das, glaube ich, ist passiert. Außerdem weiß er genau, dass sie die Verbindung missbilligt und wagt deshalb fürs Erste nicht, ihr seine Verlobung mit Marianne zu gestehen. Wegen seiner finanziellen Abhängigkeit ist er gezwungen, sich ihren Plänen zu fügen und Devonshire eine Weile zu meiden. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Aber ich will kein Genörgel hören. Es sei denn, du hast eine ähnlich schlüssige Erklärung zu bieten. Also, Eleanor, was meinst du dazu?
Nichts, denn du hast meine Antwort ja schon kommen sehen.
Du willst mir also sagen, dass es vielleicht so war, vielleicht aber auch nicht. Ach, Eleanor, deine Gefühle sind mir unbegreiflich. Immer nimmst du eher das Schlimme an als das Gute. Lieber rechnest du mit Kummer für Marianne und mit der Schuld des armen Willoughby, als dass du nach einer Rechtfertigung für ihn suchst. Du bist entschlossen, ihm Vorwürfe zu machen, weil er sich weniger liebevoll von uns verabschiedet hat, als es sonst seine Art war. Muss man nicht auch in Betracht ziehen, dass er womöglich einfach unaufmerksam oder aus Enttäuschung niedergeschlagen war? Darf man an etwas Wahrscheinliches nicht glauben, nur weil es nicht gewiss ist? Spricht nichts für den Mann, den zu lieben wir allen Grund haben und gar keinen Grund, schlecht von ihm zu denken? Was, wenn es Motive sind, gegen die sich nichts sagen lässt, die aber eine Weile unbedingt geheim bleiben müssen? Welcher Untat verdächtigst du ihn denn überhaupt?
Das weiß ich selbst nicht recht. Aber eine Veränderung, wie wir sie gerade an ihm erlebt haben, legt doch zwangsläufig den Verdacht nahe, dass es sich um etwas Unerfreuliches handeln muss. Dennoch ist viel Wahres an dem, was du anführst, dass nämlich einiges für ihn spricht. Und ich möchte unvoreingenommen über die Menschen urteilen. Willoughby mag zweifellos gute Gründe für sein Verhalten haben. Ich hoffe wirklich, dass er sie hat. Aber es hätte besser zu ihm gepasst, wenn er sich gleich zu ihnen bekannt hätte. Geheimhaltung mag ratsam sein, aber mich wundert es, dass ausgerechnet er sie wahrt. Mach ihm bitte keine Vorwürfe, weil er anders handelt, als es seine Art ist, wenn dieses Abweichen doch nötig ist. Aber du gibst mir immerhin recht in dem, was ich zu seiner Verteidigung gesagt habe? Das freut mich sehr und spricht ihn frei.
Nicht ganz. Es mag zweckmäßig sein, ihre Verlobung, wenn sie denn verlobt sind, vor Mrs. Smith geheim zu halten.
Und sollte dies der Fall sein, ist es nur angebracht, wenn sich Willoughby momentan möglichst selten in Devonshire aufhält. Aber dies entschuldigt nicht, dass sie es vor uns verheimlichen. Verheimlichen? Liebes Kind, bezichtigst du Willoughby und Marianne etwa der Heimlichtuerei? Das finde ich wirklich seltsam, wo du sie doch tagtäglich wegen ihrer Unvorsichtigkeit mit Blicken getadelt hast.
Ich brauche keinen Beweis für ihre Zuneigung, sagte Eleanor, sondern für ihre Verlobung.
Ich bin vom einen wie vom anderen fest überzeugt.
Dennoch hat keiner der beiden das Thema dir gegenüber auch nur mit einer Silbe erwähnt.
Ich brauche keine Silben, wo Taten so deutlich sprechen. Hat er nicht seit mindestens 14 Tagen mit seinem Verhalten gegenüber Marianne und uns allen deutlich gemacht, dass er sie liebt und als seine künftige Frau betrachtet und dass er uns gern hat wie nahe Verwandte? Haben wir uns nicht bestens verstanden? Hat er nicht täglich mit seinen Blicken, seinem Benehmen und seiner aufmerksamen, liebevollen Ehrerbietung um meine Einwilligung gebeten? Kannst du tatsächlich daran zweifeln, dass sie verlobt sind, Eleanor? Wie kommst du darauf? Ist es vorstellbar, dass Willoughby, der sich doch der Liebe deiner Schwester sicher sein muss, sie verlässt, vielleicht für Monate, ohne ihr seine Neigung zu offenbaren? Dass sie sich ohne ein gegenseitiges Geständnis getrennt haben?
Ich gebe zu, erwiderte Eleanor, dass sämtliche Umstände bis auf einen für ihre Verlobung sprechen. Dieser eine ist das absolute Stillschweigen beider zu diesem Thema. Und für mich wiegt er schwerer als alle anderen.
Merkwürdig. Du musst Willoughby für einen Schuft halten, wenn du nach allem, was offenkundig zwischen ihnen vor sich ging, daran zweifeln kannst, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Hat er deiner Schwester die ganze Zeit etwas vorgespielt? Glaubst du wirklich, sie ist ihm gleichgültig?
Nein, das denke ich nicht.
Er muss sie lieben, liebt sie bestimmt.
Aber mit einer fragwürdigen Zärtlichkeit, wenn er sie so ungerührt verlassen kann, so unbekümmert um die Zukunft, wie du es ihm unterstellst.
Vergiss nicht, liebe Mutter, dass ich die Sache nie als sicher angesehen habe. Ich hatte meine Zweifel, das gebe ich zu. Aber sie sind schwächer geworden und werden sich vielleicht bald ganz verflüchtigen. Wenn wir feststellen, dass sie sich Briefe schreiben, werden all meine Befürchtungen verschwinden.
Das ist ja ein gewaltiges Zugeständnis. Und wenn sie vor dem Altar stehen, folgerst du daraus, dass sie heiraten. Ein ungnädiges Fräulein bist du. Ich brauche keine solchen Beweise. Meiner Meinung nach ist nichts geschehen, was einen Zweifel rechtfertigt. Es gab keinerlei Geheimniskrämerei. Alles lief gleichermaßen offen und freimütig ab. An den Wünschen deiner Schwester kannst du nicht zweifeln. Also musst du Willoughby verdächtigen.
Aber warum? Ist er nicht ein Mann von Ehre und Feingefühl? Hat er jemals mit etwas wie Wankelmut für Unruhe gesorgt? Kann er hinterlistig sein?
Ich hoffe nicht, ich glaube nicht, rief Eleanor. Ich habe Willoughby gern, habe ihn aufrichtig gern. Und die Zweifel an seiner Rechtschaffenheit sind mir nicht minder unangenehm als dir. Sie sind unwillkürlich entstanden und ich will sie nicht schüren. Ich gebe zu, über sein verändertes Verhalten heute Vormittag war ich erschrocken. Wie er sprach, das sah ihm gar nicht ähnlich. Und auf dein freundliches Angebot ging er nicht gerade herzlich ein. Aber all das lässt sich vielleicht, genau wie du gesagt hast, mit seiner Situation erklären. Er hatte sich gerade von meiner Schwester verabschiedet und gesehen, wie sie ihn tief unglücklich verließ. Wenn er sich nun aus Furcht, Mrs. Smith zu brüskieren, gezwungen fühlte, der Versuchung einer baldigen Rückkehr zu widerstehen, ihm gleichzeitig aber klar war, dass unsere Familie ihn für undankbar und verdächtig hielt, weil er deine Einladung ausschlug und sagte, er werde für längere Zeit weggehen, könnte er schon deswegen verlegen und beunruhigt gewesen sein. In diesem Fall hätte ihm ein schlichtes, offenes Geständnis seiner Schwierigkeiten mehr Ehre gemacht und besser zu seinem Wesen gepasst. Aber ich will nicht so engherzig sein, jemanden wegen seines Verhaltens zu rügen, nur weil er anders denkt als ich oder von dem abweicht, was ich für richtig und schlüssig halte.
So ist es recht. Willoughby verdient es nicht, verdächtig zu werden. Auch wenn wir ihn noch nicht lange kennen, ist er in diesem Teil der Welt kein Unbekannter. Und wer hätte sich jemals unvorteilhaft über ihn geäußert? Wäre er in der Lage, unabhängig zu handeln und bald zu heiraten,
Dann wäre es seltsam gewesen, dass er uns verlässt, ohne mir gleich alles zu gestehen. Aber das ist nicht der Fall. In mancher Hinsicht steht diese Verlobung unter einem ungünstigen Stern. Denn die Hochzeit muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Und selbst Geheimhaltung mag jetzt, soweit möglich, ratsam sein. Sie wurden unterbrochen, weil Margaret hereinkam. Und Eleanor konnte nun ungestört über die Ausführungen ihrer Mutter nachdenken. Konnte zugeben, dass vieles durchaus wahrscheinlich klang und hoffen, dass sie mit allem recht hatte. Marianne sahen sie erst beim Dinner wieder. Sie trat ins Zimmer und setzte sich wortlos an den Tisch. Ihre Augen waren rot und verschwollen. Anscheinend hielt sie ihre Tränen selbst jetzt nur mit Mühe zurück. Sie mied den Blick der anderen und vermochte weder zu essen noch zu sprechen. Und als die Mutter ihr nach einer Weile stumm und in zärtlichem Mitleid die Hand drückte, fiel ihr bisschen Tapferkeit in sich zusammen. Sie brach in Tränen aus und lief aus dem Zimmer. Den ganzen Abend blieb sie so tief niedergeschlagen. Sie konnte sich nicht beherrschen, denn sie wollte es nicht. Erwähnte jemand etwas, was im geringsten mit Willoughby zu tun hatte, verlor sie sofort die Fassung. Und obwohl Mutter und Schwestern sich hingebungsvoll um ihr Wohlergehen bemühten, war es ihnen, sofern überhaupt gesprochen wurde, nicht möglich, alle Themen zu vermeiden, die Marianne in ihrem Innern mit ihm in Verbindung brachte. Kapitel 16. Marianne hätte es sich nie verziehen, wenn sie die erste Nacht nach dem Abschied von Willoughby überhaupt hätte schlafen können. Sie hätte ihrer Familie vor Scham nicht in die Augen sehen können, wenn sie nicht erholungsbedürftiger aufgestanden wäre, als sie zu Bett gegangen war. Aber die Gefühle, derentwegen eine solche Gemütsruhe schimpflich erschienen wäre, ließen eine solche Gefahr erst gar nicht aufkommen. Sie lag die ganze Nacht wach und weinte die meiste Zeit. Mit Kopfweh wachte sie auf, konnte nicht sprechen, wollte nichts zu sich nehmen, machte Mutter und Schwestern unausgesetzt Kummer und verbat sich alle Tröstungsversuche. Ihr genüge die eigene Empfindsamkeit. Nach dem Frühstück ging sie allein spazieren und wanderte durch das Dorf Allenham, überließ sich der Erinnerung an vergangene Freuden und weinte den Großteil des Vormittags darüber, wie sich alles ins Gegenteil verkehrt hatte. Den ganzen Abend gab sie sich unverändert ihren Gefühlen hin. Sie spielte die Lieblingslieder, die sie immer für Willoughby gespielt hatte, sang die Melodien, zu denen sich ihre Stimmen am häufigsten vereinigt hatten, und saß vor dem Instrument, auf jede Note starrend, die er für sie kopiert hatte, bis ihr das Herz derart schwer war, dass sich die Trauer nicht mehr steigern ließ. So hätschelte sie ihren Kummer Tag um Tag. Ganze Stunden verbrachte sie am Klavier, abwechselnd singend und weinend. Oft wurde ihre Stimme von Tränen erstickt. Und nicht nur in der Musik, auch in Büchern suchte sie nach dem Leid, das die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart unfehlbar hervorrief. Sie las nur, was sie auch schon zu zweit gelesen hatten. Solch leidenschaftliche Trübsal konnte freilich nicht für alle Zeit aufrechterhalten werden. Sie verebbte innerhalb weniger Tage zu einer etwas ruhigeren Schwermut. Doch noch immer riefen die täglichen Beschäftigungen, ihre einsamen Spaziergänge und stummen Grübeleien, mitunter leidvolle Gefühlsausbrüche hervor, so heftig wie eh und je.